das Ende naht. Und in der heutigen Predigt betrachten wir die Verse 5 bis 8 des 15. Kapitels der Offenbarung. Danach hören wir anhand der Hörbibel das Kapitel 16 der Offenbarung und dann gebe ich noch eine Zusammenfassung dazu. Ich lese Kapitel 15, 5 bis 8. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte. Danach sah ich, hörte ich,
ja, ist gut. Danach sah ich, super, Amen. Es wurde aufgetan, vielen Dank Miriam, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eines der vier Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voller Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Ist schon noch krass, dass der Zorn in goldenen Schalen dargebracht wird. Der Vers 5, eine kurze Auslegung. Jetzt beginnt die Entfaltung der in Kapitel 10, 7 und Kapitel 11 in den Versen 15 und 19 eingeführten siebten Posaune in Form der sieben Zornesschalen. Ausgangspunkt ist die himmlische Wohnung Gottes, der Tempel. Er wird hier einmalig als Stiftshütte, so die Lutherbibel bezeichnet. Die Verse 6 bis 8. Die Bundeslade im Allerheiligsten ist also der Ausgangspunkt des Zorngerichtes Gottes, mit dem auf ihr ruhendem Gnadenstuhl, 2. Mose 25, 17 und folgende Verse, wird sie bildhaft als Gottes Wohnsitz angesehen. Von hier aus treten nun sieben Engel zur letzten Phase des Gerichts an, die schon in Kapitel 11, 15 bis 19 mit der siebten Posaune angekündigt wurde. Dass Gold selbst der Ausgangspunkt ist, wird auch daran erkennbar, dass eines der vier Wesen, die den heiligen Gott in nächster Nähe umgeben, in Kapitel 4, 6 bis 8 nachzulesen, den Plageengeln die Zornesschalen aushändigt. Und das ist jetzt der Übergang zu diesem 16. Kapitel, wo dann die Ausgießung der Zornschalen passiert. Und wir hören jetzt dieses 16. Kapitel anhand der Hörbibel.
Jetzt hörte ich, wie eine gewaltige Stimme den sieben Engeln aus dem Heiligtum zurief: Geht und überschüttet die Erde mit den sieben Schalen des Zornes Gottes. Da ging der erste Engel und goss seine Schale auf die Erde. Sofort bildeten sich bei allen Menschen, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Standbild angebetet hatten, bösartige und schmerzhafte Geschwüre. Der zweite Engel goss seine Schale in das Meer. Da wurde das Wasser zu Blut. Es war wie das Blut von und alle Lebewesen im Meer kamen um. Der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und Quellen. Alles wurde zu Blut. Dabei hörte ich, wie der Engel, der über das Wasser herrscht, sagte: Du hast dein Urteil gesprochen, du heiliger Gott, der du bist und immer warst. Dein Urteil ist richtig und gerecht. Weil sie die getötet haben, die an dich glaubten und das Blut deiner Propheten vergossen, hast du ihnen dieses Blut zu trinken gegeben. Das haben sie verdient. Und ich hörte, wie eine Stimme vom Altar her sagte: Ja, Herr, du allmächtiger Gott, deine Urteile sind wahr und gerecht. Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne. Sie konnte jetzt die Menschen mit ihrem Feuer peinigen. Alle Menschen litten unter der sengenden Sonnenglut. Doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an. Sie verfluchten vielmehr seinen Namen und lehnten sich weiter gegen den auf, der sie mit solch schrecklichen Katastrophen heimsuchte. Der fünfte Engel schüttete seine Schale über dem Thron des Tieres aus. Da versank das Reich des Tieres in tiefste Finsternis. Die Menschen, die dort lebten, zerbissen sich vor lauter Schmerzen die Zunge. Aber auch sie bereuten nichts und kehrten nicht um, sondern verfluchten Gott, weil sie solche Schmerzen und qualvolle Geschwüre ertragen mussten. Der sechste Engel goss seine Schale in den großen Fluss, den Euphrat. Der Fluss trocknete aus, sodass die Könige aus dem Osten ungehindert mit ihren Armeen in das Land eindringen konnten. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister hervordrangen, die wie Frösche aussahen. Es sind dämonische Geister, die Wunder vollbringen und die Herrscher dieser Erde für sich gewinnen wollen. Alle sollen sich mit ihnen zum Kampf gegen den allmächtigen Gott verbünden, wenn der große Tag der Entscheidung kommt. Doch vergiss nicht, sagt Christus, ich komme plötzlich und unerwartet wie ein Dieb. Nur wer wach bleibt und bereit ist, wird an diesem Tag glücklich sein. Nur wer seine Kleider griffbereit hat, braucht dann nicht nackt herumzulaufen und sich zu schämen. Die dämonischen Geister versammelten die Heere der Welt an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Der siebte Engel schüttete seine Schale in die Luft. Da erklang vom Thron des Heiligtums im Himmel eine gewaltige Stimme: Es ist geschehen. Blitze zuckten über den Himmel und der Donner krachte. Die Erde bebte so heftig, wie es noch niemals vorher geschehen war, solange Menschen auf ihr leben. Die große Stadt brach in drei Teile und die Städte der Welt sanken in Trümmer. Gott hatte das große Babylon und seine Sünden nicht vergessen. Schonungslos und ohne Erbarmen bekam es Gottes Gericht zu spüren. Die Inseln versanken und die Berge stürzten in sich zusammen. Riesige Hagelbrocken, einen halben Zentner schwer, fielen vom Himmel auf die Menschen und brachten Tod und Verderben. Und die Menschen verfluchten Gott wegen dieser furchtbaren Katastrophe.
Gericht. Im Mittelpunkt dieses Abschnittes steht ganz das Gericht Gottes. Und als ich sah, dass ich jetzt so weit bin in der Offenbarung, dass ich über das 16. Kapitel reden sollte, da war es nicht so einfach. Und ich dachte, ich kann ja nicht einfach nur Gericht predigen, fertig. Und darum gab dann das mit dieser Hörbibeleinspielung doch, das gab mir dann die Gewissheit, so kommt das gut. Und ich möchte jetzt einfach noch ein paar zusammenfassende Gedanken weitergeben über dieses 16. Kapitel, das wir soeben gehört haben. Wie gesagt, im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht ganz das Gericht Gottes. Auch wenn es dem modernen Menschen gerade im kirchlichen Raum nicht leicht fällt, den liebenden Gott mit Zorn und Gericht zu verbinden, so gehören solche Aussagen doch unbestreitbar zur biblischen Botschaft. Stellt die Bibel Gott zu menschlich dar? Geht umgekehrt das Bemühen, Gott nur als den Liebenden herauszustellen, nicht an der Realität vorbei? Jedenfalls scheuen sich die biblischen Autoren nicht, die Welt auch mit ihren Abgründen zu bezeugen. Von Anfang an wird die Wirklichkeit des Bösen einfach vorausgesetzt. 1. Mose 3. Das erste Gerichtshandeln Gottes an der ganzen Menschheit findet sich in der Sintflutgeschichte, 1. Mose 6 bis 9, erneut beim Turmbau Babel, 1. Mose 11. Das gehört zur uraltem Kulturgut. Ein großer Teil des Jeremia-Buches besteht aus Gerichtsankündigungen gegen Jerusalem und Juda. Am Ende wird Jeremia selbst zum Opfer des von ihm angekündigten Gerichts. Auch im Hesekielbuch und bei anderen Propheten finden wir ähnliche Ausführungen. Weltende und Neuschöpfung. Gott verspricht nach der Sintflut den Fluch eines solchen Gerichts. Trotz der bleibenden Bosheit der Menschen, 1. Mose 8, 21, nicht mehr über die Erde zu bringen bis zu deren Ende. Es gibt also ein Ende der Erde. Die Welt vergeht, Markus 13, 31, auch ein Ende des Himmels in seiner geschöpflichen Gestalt gibt es, Matthäus 5, 18. Himmel und Erde sind Ausdruck der ganzen Schöpfung Gottes, 1. Mose 1, 1. Und schon bei Jesaja findet sich die Vision eines dann beständigen neuen Himmels und einer neuen Erde, Jesaja 65, 17 und 66, 22. Die neue Schöpfung aus 2. Korinther 5, 17 und Galater 6, 15 ist nicht nur geistlich zu verstehen. Also wir sind neue Kreaturen, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist nicht nur geistlich zu verstehen im Zusammenhang der Offenbarung. Leiblichkeit ist das Ende der Werke Gottes, das sagt der Ausleger Oettinger. Genau das wird im Kapitel 21, 1 der Offenbarung ganz deutlich, wo es heißt: Denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Diese Aussicht kann als Antwort darauf angesehen werden, dass die durchgehende Menschheitsfrage nach der Gerechtigkeit eines allmächtigen Gottes angesichts des Bösen in der Welt auch in der Bibel sonst unbeantwortet bleibt. Vergleiche auch Psalm 73 und das Buch Hiob. Wir haben es mit einem souveränen Gott zu tun. Aktuelle Übertragungen. Gilt es also gegenüber direkten Deutungen auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen, Zurückhaltung zu üben, so lässt sich doch deutlich erkennen, dass es eine über die Jahrhunderte erkennbare geistig-geistliche Entwicklung gibt, die nicht überall gleich, aber ausgehend von biblischen Aussagen doch wahrnehmbar ist. So findet sich schon in den ersten Kapiteln der Bibel zwischen Sündenfall und Sintflut ein unübersehbares Crescendo der Sünde. Also es wird immer stärker, immer lauter, das Gott zum Eingreifen veranlässt. Beurteilungsmaßstab ist von Anfang an die Gottesfurcht. Wir sehen das bei Henoch und Noah als herausragende positive Beispiele. Gott zürnt, aber er ist auch barmherzig und vertreibt den Menschen aus dem Garten Eden, statt ihn umzubringen. Er gibt dem Brudermörder Kain eine Chance. Mit Noah und seiner Familie fängt er neu an. Die Spannungen zwischen einem Leben, das Gott den Rücken kehrt, auch wenn es formal sich auf ihn bezieht, und dem Angewiesensein auf und auch dem Annehmen von Barmherzigkeit durchzieht das ganze Alte Testament und genauso die Evangelien. Die neutestamentlichen Briefe bis hin zur Offenbarung, Gottes Gericht, das die Offenbarung in erschreckenden Bildern zeichnet, stellt keine Bestrafung einzelner Menschen dar, die wegen moralischer Vergehen belangt würden. Es ist der Schlussstrich unter eine Welt, die sich allen Umkehrchancen, wie es im 2. Petrus 3,9 auch stehen, zum Trotz immer mehr von ihrem Schöpfer abwendet und wegbewegt. Die erstmals globale Corona-Pandemie kann insofern als ein Signal verstanden werden, dass ohne jeden direkten Bezug auf die Bilder der Offenbarung den Menschen von heute die Chance bietet, zur Besinnung zu kommen, verbindende und lebenfördernde Werte wieder zu entdecken, in sich zu kehren und der beherrschenden Gier zu widerstehen. Insofern ist der Weckruf von Kapitel 16, Vers 15 maßgebend. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Schlüsselgedanke. Was haben wir doch für einen wunderbaren Gott, der uns Menschen immer wieder Gelegenheit bietet, umzukehren, der uns immer wieder neue Chancen gibt. Danke, Jesus. Danke, Vater, danke, Heiliger Geist, danke, dreieiniger Gott, dass du uns immer wieder neu annimmst, uns immer wieder neue Chancen gibst. Danke. Danke für deine Größe, für deine Herrlichkeit. Amen. Aus Auslegungshilfe habe ich einen Kommentar von Klaus-Dieter Stoll beigezogen, der mir da auch geholfen hat bei diesen Auslegungen. Amen. Wir wollen jetzt für das Schlussgebet aufstehen und für den Segen. Und ich möchte diesen Schlüsselgedanke noch einmal zitieren. Was haben wir doch für einen wunderbaren Gott, der uns Menschen immer wieder Gelegenheit bietet, umzukehren. Und das ist etwas Großartiges. Und schon im Jesaja, im 65. Kapitel, im Vers 17 steht: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man der früheren nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Ja, Jesus, du schaffst einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir dürfen uns darüber freuen und darauf freuen. Und wir dürfen parat sein. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Wir dürfen genug Öl haben in unseren Lampen. Du kannst uns Gnade geben dazu. Dass wir voll sind mit deinem Geist. Dass wir parat sind, wenn du wiederkommst. Und dass wir auch parat sind, anderen Menschen zu erzählen, dass du ein lebendiger, wunderbarer Gott bist, ein liebender Gott, ein gerechter Gott, aber auch ein Gott, der eben auch strafen kann. Herr, dass wir eine gute Mitte haben, auch in diesem Bereich, wie es die Bibel uns auch sagt. So möchtest du uns segnen, dein Antlitz über uns leuchten lassen und uns gnädig sein und unseren Eingang und Ausgang segnen. Ich preise dich. Amen.